Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Herzlich willkommen bei unserer Sendereihe Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub. In der heutigen Ausgabe von Berggasse 8 haben wir noch einen Nachschlag zum Pride-Monat Juni für Sie vorbereitet. Die beiden deutschen Autoren Christian Handl und Andreas Suchanek verknüpfen in ihrem historischen Roman Pride Began on Christopher Street die dramatischen Ereignisse, auf die der Christopher Street Day zurückgeht, mit einer tief bewegenden, queeren Liebesgeschichte. New York 1969. Den Polizisten Jake und den schwulen Freigeist Finn trennen das Gesetz, ihre Herkunft und ihre Vorstellung davon, wen man lieben darf. Dennoch rettet Jake Finn vor einem brutalen Polizeiübergriff, denn Jake ist selbst schwul, ohne es sich einzugestehen, und zwischen ihnen funkt es sofort. Obwohl sie in ihren Vorurteilen über den anderen gefangen sind, nähern sie sich an. Als sich in der Nacht auf den 28. Juni 1969 im Stonewall Inn in der Christopher Street die Barbesucher erstmals gegen die Polizei wehren, müssen sich die beiden entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Der 28. Juni 1969 wird im Roman für Jake und Finn zum Schicksalsmoment für ihre Liebe, und in der Realität schrieb dieser Tag Geschichte. Der Stonewall-Aufstand in der Christopher Street wird zum Wendepunkt in der LGBTIQ-Bewegung im Kampf um Gleichstellung und Anerkennung. Veit-Georg Schmidt hat eine Leitungsverbindung zu den beiden Autoren hergestellt und spricht mit Christian Handl und Andreas Suchanek über deren neuen Roman.
Hallo Andreas, hallo Christian, willkommen in der Berggasse 8 bei unserer heutigen Sendung über Pride Began on Christopher Street.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Ja. Ihr habt eine Love Story geschrieben, die ihr historisches Setting 1969 rund um die Unruhen der Christopher Street waren, die für uns ja sowas wie der Urmythos, der insofern kein Mythos ist, weil es ja eine historische Begebenheit ist, aber es ist so eine Art Gründungsereignis für all das, was wir jedes Jahr auf den Straßen in Deutschland unter dem Namen CSD, hier in Wien unter dem Namen Regenbogenparade und Vienna Pride feiern. Ihr habt eine Liebesgeschichte geschrieben, die sehr unwahrscheinlich ist. Wie kamt ihr auf die Idee, einen schwulen Polizisten, Agent Provocateur, mit einem sehr, besonders für die Zeit sehr emanzipierten jungen Schwulen in ein Liebesverhältnis zu stürzen?
Ich fange hier am besten vielleicht direkt mal an. Also gerade die Gegensätze machen das natürlich sehr spannend. Ich würde es mal unter Vorbehalt stellen, ob das wirklich so unwahrscheinlich ist. Natürlich haben wir dann ein bisschen was draufgelegt. Die Entwicklung ist dann vielleicht sehr positiv angegangen von uns. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass es damals auch sehr viele schwule Männer gab, die zum Beispiel natürlich auch bei der Polizei tätig waren, es aber dann eben nicht öffentlich gestehen konnten. Und das ist ja auch bei unserem Polizist so, er kommt aus einem sehr konservativen Elternhaus und ist da auch sehr zurückhaltend und sehr in the closet, also will es nicht nach außen hin offenbaren. Und gerade diese Gegensätze, wie du schon sagtest, der offenlebende Finn, der liberal aufgewachsene Finn, gegenüber zum Jake, der da in einem super konservativen Umfeld lebt, und diese beiden Welten aufeinander prallen zu lassen, das war schon spannend zu schreiben und beim Schreiben mitzuerleben.
Wobei man dazu sagen muss, Finn ist ja auch gar nicht in einem superliberalen Umfeld aufgewachsen. Er hat sich halt nur sehr rasch emanzipiert und mit 19 gesagt, Schluss damit, und hat einfach das Elternhaus verlassen. Ne? Aber Christian.
Ja, ich wollte gerade sagen, auch auf deine Frage noch zu antworten, Und um das Ganze so ein bisschen zu entzaubern, genau das, was du eingangs erzählt hast, dass wir eben jährlich die Regenbogenparaden feiern, die Christopher Street Days, das war so ein bisschen auch die Genesis für diesen Roman, dass wir festgestellt haben, dass bei uns im Umfeld, gerade auch im heterosexuellen Umfeld, zwar jeder eigentlich weiß, was ist der Christopher Street Day, aber ganz viele gar nicht wissen, warum wird er jährlich gefeiert, was waren so die Ursprünge. Und das war im Grunde genommen der Kreativfunken für diesen Roman, dass wir das erzählen wollten. Und dieses ungewöhnliche Pairing aus Polizist und Freigeist war für uns dann auch einfach die logische Konsequenz beziehungsweise die Möglichkeit, einfach auch möglichst viel von dieser Zeit damals zu zeigen. Denn wenn wir jetzt eine rein, sag mal, schwule Liebesgeschichte erzählt hätten, ohne den Jake zum Beispiel zum Polizisten zu machen, wäre das wahrscheinlich für uns deutlich schwerer geworden, auch diese konservative Seite, die der Andreas gerade erwähnt hat, und auch die Polizeiarbeit und die Hintergründe, warum es zu den Stonewall Riots dann auch tatsächlich kam, so organisch zu schildern. Das heißt, die entmythifizierte Erklärung zum Roman war, dass das einfach auch eine strategische Entscheidung war, in die wir uns dann aber mit ganz viel, ja, Freude auch haben fallen lassen.
Genau, und um die Story mal kurz abzureißen für alle, die das Buch noch nicht kennen, es beginnt etwas vor den eigentlichen Unruhen. Finn ist eben unser emanzipierter junger Schwuler, geht in die Stonewall Bar und gerät dort beim Flirten eben an einen Polizisten, Jake, der da als Undercover eingesetzt wird. Und es kommt da schon zu einer ersten Razzia, nicht zu der Razzia, die dann später dann die Unruhen auslösen wird. Es gibt Verwicklungen, die beiden finden nicht ganz schnell, aber doch zügig zueinander und sind dann ein Paar, als die eigentlichen Unruhen beginnen. Das ist im Grunde, würde ich mal sagen, so der Abriss. Und ihr habt euch entschieden, im Grunde eine Liebesgeschichte zu schreiben, die über große Strecken auch recht romantisch ist. Ich habe von manchen gehört, dass es fast schon, ja, das kann man doch irgendwie fast nicht machen, weil es ist overdone. Kann man das eigentlich wirklich übertreiben oder muss man nicht vielleicht gerade dazu dieses mythisch Überhöhte, das es für uns ja oft auch hat, vielleicht auch ein bisschen dadurch wieder erden, dass es um ja was ganz Basales geht?
Also so overdone ist es tatsächlich gar nicht, wie ich finde, denn man muss immer gucken, für wen haben wir diesen Roman ursprünglich geschrieben, und das war schon ein Spagat. Also wir wünschen und hoffen, dass es ganz, ganz viele Menschen auch aus unserer queeren Family, wie ich es jetzt mal bezeichnen will, auch tatsächlich den Roman lesen und Spaß damit haben. Wir wollten aber auch einfach ein Publikum, das nicht unbedingt queer ist, damit erreichen und denen das Ganze näher bringen. Und in den Recherchen vorher haben wir zumindest festgestellt, dass es in deutscher Sprache bisher, soweit wir es herausgefunden haben, noch gar keinen Roman über die Entstehung des Christopher Street Days gibt. Und in dem Kontext fanden wir es einfach auch schön, da auch eine Liebesgeschichte zu erzählen. Vielleicht auch eine, ja, ich will sie gar nicht so traditionell nennen, weil sie hat ja doch ihre Schwierigkeiten. Jake ist ja auch verheiratet, mit einer Frau natürlich zum damaligen Zeitpunkt. Aber Andi, wie hast du das denn empfunden oder eingeschätzt?
Ich fand eigentlich von meinem Gefühl her, und da ist natürlich jede Wahrnehmung auch immer ganz anders und ganz unterschiedlich, dass die Love Story eigentlich unterschwellig ja mitläuft. Wir haben auf der oberen Ebene diesen gesellschaftlichen Schmelztiegel. Bei Jake ist es sehr viel privates Leben mit seiner Ehefrau, mit seiner Familie, bei Finn mit seiner Ersatzfamilie in der WG. Und jeder ist so in seiner Community, in seinem Leben, und von außen prasseln eben das Gesetz und verschiedene Dinge drauf ein. Und die Love Story war für mich immer sowas, das läuft für die beiden mit. Die beiden leben so in ihrer Bubble, und in ihrer Bubble entwickeln die sich, während von außen dann natürlich auch immer stärker die Unruhen kommen, die politischen Elemente eine Rolle spielen, das, was die Polizei gegenüber diese Mafia jagt oder der Versuch dagegen vorzugehen. Dann muss man natürlich bedenken, dass während natürlich Jakes Familie, Freunde das nicht verstehen könnten und total gegen sowas wären, wäre es auf Finns Seite ja auch mal fraglich, ob die jetzt so begeistert wären, dass er sich mit einem Cop einlässt. Also man hat so ein bisschen die jeweilige Community, die gegeneinander da ist, aber diese Love Story, deswegen fand ich das jetzt eben so spannend, was du da sagtest, die geht eigentlich für mich gefühlt so ein bisschen unter dem Radar aller anderen mit.
Ja, das finde ich jetzt schon mal ein schöner Einstieg übers Inhaltliche. Jetzt aber noch mal kurz zu euch. Ihr habt ja auch schon andere Bücher alleine und auch gemeinsam geschrieben. Ihr habt auch schon ein bisschen angedeutet, dass euch das Thema gereizt hat, sowohl für die Community zu schreiben als auch darüber hinaus. Gleich eine Doppelfrage. Wie erklärt ihr euch eigentlich, dass es so wenig Bücher, auf Deutsch tatsächlich gar nichts, rund um dieses Thema ist, das ja für uns eigentlich das Über-Drüber-Thema ist? Eigentlich könnte man sich ja vorstellen, es gibt hunderte von Büchern, die das rauf und runter feiern, dieses tolle Ding. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Auf Englisch ist auch nicht so üppig. Und woher kam eigentlich die Idee? Es ist ja in einer Reihe erschienen, im Piper Verlag, Schicksalsmomente der Geschichte. Könnte man ja sozusagen auch meinen, was dem Buch ja keinen Makel brächte. Es wäre sozusagen sowas wie eine Auftragsarbeit, dass Piper gesagt hat, also her mit dem Ding. Ja? Erzählt mal, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen und wie seht ihr das überhaupt in Bezug auf dieses große Urereignis?
Ich steige gern ein, das war nämlich tatsächlich so. Also es war tatsächlich so, dass die Programmleitung, also die Reihe Schicksalsmomente lief da bereits und dann kam die Programmleitung, ich hatte für Piper da schon die Stolen Kisses geschrieben, das war eine so eine queere Romantasy und
ist keine dann, Romantasy, Andi, es ist eine queere Romance.
Queere Romance, ja, danke für die Korrektur, Christian. Genau, und dann kam die Programmleitung, hat auf meine Agentin zu und hat gesagt, ob ich nicht Lust hätte, rund um das Thema CSD eine Geschichte zu entwickeln. Und dann habe ich mit meiner Agentin gesprochen, bei der eben der Christian ebenfalls ist. Und wir haben uns miteinander unterhalten und haben uns sehr schnell überlegt, dass wir das gerne zusammen machen würden. Weil das, wie du sagtest, wir hatten auch schon zusammengeschrieben. Und das hat sich einfach genau richtig angefühlt und dann haben wir das zurückgespiegelt, der Verlag war einverstanden und dann haben wir uns dran gesetzt und konnten ja an die Planung, die Geschichte uns das Ganze überlegen und hatten dann auch ab dem Punkt weitreichende Freiheiten. Also da war ich sehr dankbar, dass dieser Impuls auch tatsächlich kam. Vor ein paar Jahren wäre das noch anders gewesen, nehme ich stark an. Wenn man auf die Verlagslandschaft schaut, die hat sich ja stark gewandelt. Ja, oder was sagst du, Christian?
Ja, das wollte ich auch gerade nochmal einordnen. Da darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass wir ein ganz klassischer Unterhaltungsroman sind und auch sein wollen. Und dass das eben schon so ist. Es gibt ja auch viele queere Verlage, die sich sehr verdient gemacht haben, die wichtige queere Themen und Stoffe ja schon lange veröffentlicht haben. Und ich glaube, im Literarischen war das natürlich zwischendurch auch immer so, auch im Jugendbuch. Aber an sich haben sich queere Stoffe oder schwule Stoffe oder queere Stoffe schon sehr schwer getan bei den Verlagen. Und das hat sich erst die letzte Zeit so ein bisschen geändert. Und ich kann das deshalb auch unter anderem genau sagen, weil ich seit 2017 veröffentliche, 2018. Ich komme ja aus der Fantasy, eigentlich auch wie der Andi aus der Fantastik. Ich hatte die ersten Gespräche mit Agenten 2018 auf der Frankfurter Buchmesse und da war noch ganz klar die Botschaft, in der Fantasy zumindest und im Jugendbereich, wo ich unterwegs bin, dass sich die Verlage ad hoc nicht vorstellen können, eine schwule oder eine queere Figur als Hauptfigur im Roman zu haben. Also die waren da zwar alle offen, haben gesagt, Mensch, würden wir gern machen, aber es wird sich nicht verkaufen, das machen wir nicht so. Und das hat sich dann aber in den letzten Jahren, ich denke mal unter anderem auch dank Social Media, dank Erfolge aus den USA, dank der gesellschaftlichen Entwicklung, die wir ja dann doch haben, obwohl wir momentan wahrscheinlich einfach das Gefühl haben, dass wir auch einfach viele Schritte wieder zurück machen, aber das ist ein anderes Thema. Aber zumindest im Buchmarkt hat sich da einfach was getan und man merkt, die Verlage werden da offener und werden da auch offener, denn das ist, glaube ich, der zweite wichtige Punkt, sie wurden auch offener mit deutschsprachigen Autoren oder mit Hausautorinnen und Autoren selber an diese Stoffe ranzugehen, weil wenn, dann hat man das verstärkt eingekauft. Sieht man mal von wirklich so ein paar klassischen Beispielen ab, wie jetzt Die Mitte der Welt vom Andrea Steinhöfel, das ja schon vor vielen Jahren erschienen ist und das echt ein tolles Buch auch in der Richtung war. Aber bisher hat man sich da echt schwer getan, war mein Gefühl, und das hat sich wirklich in den letzten 5 Jahren irgendwie gedreht. Und jetzt ist es eher umgekehrt fast schon.
Mein Eindruck war ja, ihr habt auch im Grunde die Gunst der Stunde genutzt, um eigentlich noch mal was viel Schwuleres. Ihr sagt zu Recht, das Buch ist queer, aber ihr habt das Buch schon ziemlich schwul gemacht, viel schwuler, als es eigentlich der aktuelle Trend, der sehr viel über die Romance und die Fantasy-Literatur läuft, eigentlich angibt. Das ist ja ganz oft eben auch ein Standardschema, das dann eben mit 2 Jungs, 2 Mädels oder eben analog mit anderen Queernesses besetzt wird. Ihr habt da schon im Grunde richtig sehr, sagen, sehr szeneintern zugelangt. Und das war auch im Grunde etwas, was mich am Anfang natürlich berufsbedingt schon gleich für das Buch vereinnahmt hat. Die schwule Buchhandlung in New York spielt eine wichtige Rolle. Und das ist ja auch so eine andere Geschichte, die bezeichnend selten in schwuler, lesbischer, queerer Literatur vorkommt. Die Orte, wo diese Bücher eigentlich verkauft werden, die dann auch geschrieben werden. Oscar Wilde Memorial Bookshop ist 2 Jahre vor den Stonewall-Unruhen 1967 gegründet worden, war also da schon 2 Jahre irgendwie am Wursteln, ohne dass das jetzt abschätzig ist, aber das war unter den damaligen Zeiten, nach allem, was man von den Buchhändlern und Buchhändlerinnen von damals weiß, war das ein Wursteln, weil das eben ganz schwierig auch war. Kamt ihr dazu, außer dem historischen Faktum, aber das ist ja schon an vielen anderen Stellen auch, die schwule Buchhandlung in ihrer Rolle für diese Emanzipationsbewegung zu nehmen? Und es gibt ja mehr Beispiele, auch Gay is the Word in England hat eine wichtige Rolle für die Parade in London gespielt. Bei uns bei Löwenherz sind wir heute noch stolz drauf, dass die erste Parade hier ausgeheckt wurde für Wien. Wie kamt ihr dazu, dass die so explizit zum Thema zu machen?
Mensch, Andi, guck mal, mit der Buchhandlung Löwenherz haben wir doch schon das Thema für unser nächstes Buch. Wäre eigentlich auch sehr spannend.
Nur zu. Christian, fang gern an.
Ja, wir haben uns halt wirklich ganz lange auch im Vorfeld Gedanken gemacht, wie gehen wir dieses Buch an? Wie und was wollen wir repräsentieren? Und die Zuhörer, die das jetzt auch hören, die ja, wenn man mich was fragt, merkt ihr schon, ich fange immer bei Adam und Eva an, das tut mir leid, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Aber ihr könntet euch ja jetzt schon fragen, Mensch, warum sind es eigentlich 2 schwule Männer, die diese Geschichte erzählen? Also nicht Andreas und ich, sondern Finn und Jake, unsere Protagonisten. Und warum ist der Cast nicht diverser? Da muss man sagen, der ist in den Nebenfiguren diverser, aber zum einen haben wir uns schon dafür entschieden, dass wir das aus einer Sicht von 2 schwulen Männern erzählen, weil wir halt selber schwule Männer sind und wir das Gefühl hatten, dass wir dem deshalb am nächsten kommen. Das sollte sich ja auch möglichst authentisch anfühlen, ohne die anderen Sichtweisen, die ja extrem wichtig sind, auch zu verraten. Und wir haben auch gesagt schon und hoffen natürlich, dass es einfach nicht bei dem einzigen Buch zu dem Thema bleibt, in deutscher Sprache, sondern dass einfach vielleicht auch eine Transautorin oder ein Transautor oder eine lesbische Kollegin oder so sich des Themas auch nochmal annehmen, in welcher Form auch immer, ob das jetzt zentral ist oder anders. Das gesagt, aber warum hat der Memorial Bookshop eine Rolle gespielt? Wir haben dann einfach, weil wir es möglichst wahrhaftig schreiben wollten, einfach wahnsinnig viel Recherche nochmal draufgelegt. Wir hatten uns zwar beide vorher natürlich schon mit dem Thema beschäftigt, aber für den Roman war uns klar, dass da die Fakten sitzen müssen, und dann haben wir uns mit Literatur eingedeckt und diverse Websites und Podcasts und was es nicht so alles gibt, Dokumentationen angeschaut und haben uns einfach auch angeschaut, wie war denn dieses queere Leben in New York 1969, wodurch wurde das beeinflusst, was war da noch so gesellschaftlich los und welche Landmarken gab es da. Und für uns war einfach der Bookshop natürlich, vielleicht auch, weil wir einfach sehr bibliophil beide sind, einfach auch eine große Landmarke. Und ich kann mich erinnern jetzt aus der Recherche, es ist jetzt ja eine Weile her, dass wir es geschrieben haben, also alles habe ich jetzt vielleicht nicht mehr so präsent, das heißt, wenn ich jetzt einen Fehler mache, seht es mir nach, aber ich weiß, dort wurde der Gay is Good Button ja auch verkauft, daran kann ich mich erinnern, und du hast es vorhin so schön Mythen genannt, die Stonewall Riot Mythen. Es ist ja auch sehr diskutiert und umstritten, was jetzt in der Nacht auch genau passiert ist. Aber eine dieser Mythen ist eben, dass eben der Eigentümer dieses Bookshops eben an diesem Abend auch dabei war und mitskandiert hat. Und da wir solche Themen mit aufgreifen wollten, haben wir am Anfang einfach eine schöne Liste gemacht und gesammelt, was für Themen, was für Orte wir mit aufnehmen wollen. Und da war uns von Anfang an klar, dass die Buchhandlung mit dabei ist. Einfach weil ja auch ja gerade kleine Buchhandlungen, eigengeführte Buchhandlungen ja bis heute einfach, ja gerade heutzutage, ne, in der Zeit, wo Wissen ja doch immer noch Macht ist, einfach eine große Rolle spielen. Und deswegen hat die Buchhandlung auch ihren kleinen, aber hoffentlich feinen Auftritt im Buch.
Ja, also ich muss sagen, es ist immer klar, wenn man eine Geschichte, die in einer bestimmten Zeit spielt und gerade in unserem Fall noch ein historisches Ereignis hat, dass da natürlich auch gewisse Orte da einfach sehr prägnant sind. Das wäre jetzt als Beispiel der Erweiterung gesagt, das Stonewall Inn spielt eben auch eine gewisse Rolle und deswegen haben wir das da, also eine sehr, sehr zentrale Rolle, aber es ist natürlich nicht das Einzige und deswegen zum Beispiel eben auch den Bookshop oder andere Orte, Straßen, Personen gehören auch dazu, die dann eben historisch, die waren mit dabei.
Und das war tough.
Bild, ja, ja, da gab es dann bei der Recherche auch teilweise Klippen zu umschiffen. Mhm. Und deswegen sind, glaube ich, solche Orte wie Personen einfach sehr wichtig, um diesen Zeitgeist akkurat abzubilden.
Am Anfang habt ihr schon darauf hingewiesen, Familie spielt eine ganz wichtige Rolle in dem Buch. Und zwar einerseits darüber sprachen wir schon über die Herkunftsfamilien. Es fiel schon das Wort Ersatzfamilie, nämlich Finns WG. Das ist ja ein sehr zentraler Punkt in dem Buch. Also Ersatzfamilien, Wahlfamilien. Aber auch der Punkt keine Familie. Wie ist das, wie seht ihr das? Sind Familienersatzgeschichten wichtig für unser Leben? Kämen wir vielleicht besser ohne aus? Müssen wir sie einfach nur überwinden? Müssen wir echt ein Gegenmodell bauen? Ja, euer Buch liefert da viele Ansätze. Was ist euch da besonders wichtig?
Boah, habe ich noch nie so richtig bewusst drüber nachgedacht. Andreas, du?
Ich glaube, das ist so eine unbewusste Sache. Natürlich ist bei jedem die Herkunft einfach vollkommen unterschiedlich. Das heißt, es ist schwer, da so eine allgemeine Aussage zu treffen. Jemand, der geborgen und behütet und akzeptiert aufwächst, dem wird die in Anführungsstriche Ersatzfamilie, der wird einfach sagen, das sind meine Freunde und das ist gut. Jemand, der von zu Hause aber all das nicht mitbekommt, der vielleicht nicht akzeptiert wird, der sich versteckt, der sehr einsam ist, der baut sich diese Ersatzfamilie, glaube ich, automatisch auf und ein Stück weit entwickelt die sich einfach. Also wenn man Freunde hat, mit denen man 10, 20 Jahre befreundet ist, die einen kennen, die bei jedem Problem an der Seite stehen. Also ich glaube, das ist was sehr Wichtiges, was uns im Leben auch immer begleitet, eben sowohl für mich sind es immer so diese Kreise, ne? Der Kern, die eigene Familie, der erweiterte Kreis sind dann die sehr nahen Freunde. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir in ganz unterschiedlichen Hürden diese Hilfe brauchen, diese Stütze, dieses Auffangen. Und ja, deswegen finde ich, ist es in dem Roman auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wie du es schon gerade sagtest, mit dem Finn ist es dann eben eher die WG. Bei Jake ist es eigentlich so eher, dass er dann eine sehr, sehr starke Einsamkeit in sich trägt, aber für einen Teil seines Ichs schon seine Ehefrau da eine Stütze bildet. Und gleichzeitig dafür sorgt, dass er sich noch schuldiger fühlt. Aber das ist dann, das waren die gemeinen Autoren. Aber ich finde, gerade diese Facetten sind auch sehr wichtig, in so einem Buch abzubilden, ja.
Ich glaube, ich kann mich da nur anschließen. Ich persönlich glaube auch, dass einfach zwischenmenschliche Beziehungen, das muss ja nicht immer die Liebesbeziehung sein, über die wir vorhin schon geredet haben, sondern oder die körperliche Liebesbeziehung, über die wir vorhin geredet haben, sondern einfach auch die Liebesbeziehung zwischen Menschen, die einem nahestehen, schon wichtig sind und deswegen geht es schlussendlich in unseren Büchern, in deinen wahrscheinlich auch. Ich möchte jetzt gar nicht so für dich mitsprechen, Andreas, aber in unseren Büchern eigentlich auch schon immer darum, weil ich das auch wichtig finde, dass wir einen Weg finden, A, wie wir alle miteinander zusammenleben und aber auch B, wie wir uns vielleicht unsere eigenen Familien schaffen können, wenn wir mit unserer Herkunftsfamilie nicht unbedingt unser weiteres Leben beschreiben möchten.
Was ihr ja, was mir extrem gut gefallen hat, ihr legt euch eigentlich nie so doktrinär fest, was ist was. Eben auch bei der Familie, es gibt ja die eine wunderbare Nebenfigur, den Ricardo, der ja dann von seiner Mutter unterstützt wird. Und das führt, das ist ja auch eben eine Familie, ist zwar praktisch nur Mutter-Sohn, aber die auf einmal, wo man, das ahnt man am Anfang noch gar nicht so, wo das hingeht, aber wo auf einmal dann die Mutter voll zu ihrem schwulen Sohn steht. Und das ist so eine Sache, die mir, je länger ich auch in dem Buchladen hier bin, immer mehr unterkommt, dass offenbar zu allen Zeiten, in allen Weltgegenden es Menschen gegeben hat, die uns schwule oder auch Lesben und transidente Menschen eigentlich immer voll akzeptiert haben, auf die man sich auch verlassen konnte. Man wusste nie so genau richtig, wo waren, sind die eigentlich, aber es sind, die sind immer wieder aufgetaucht, immer. Und es ist ja eine große Gefahr, glaube ich, auch gegenwärtig mit dem, wenn man ist ja so ein bisschen gebannt von dem ganzen Rechtsruck, dass man sozusagen so die, so eine Gefährdungsgeschichte, so eine gefährdete Heilsgeschichte aufzieht. Aber ihr habt das eigentlich ganz anders gemacht, indem ihr im Grunde in dem Buch schon darauf hinweist, da hat es immer schon welche gegeben und sogar in der Familie. Habt ihr da, sagen, außer vielleicht Erfahrungen, Anschauungen, ihr seid ja auch die Autoren des Buchs, also habt ihr doch da sicher auch Absichten mit so einer Darstellung?
Ja, unbedingt. Ich meine, wir haben vorhin schon erzählt, der Finn hat bis auf zu seiner Schwester, zu seiner Herkunftsfamilie ja gar keinen Kontakt mehr. Und auch der Jake, ich möchte da jetzt nicht zu sehr spoilern, aber der kommt aus einem ganz konservativen Umfeld und hat es auf jeden Fall nicht leicht und wird da auch Entscheidungen treffen müssen im Lauf des Romans. Und das war auch eine Diskussion während dem Schreiben, vor dem Schreiben, wo wir die hinführen. Und wir haben einfach gesagt, wir möchten, und genau dieses Bild, das ich gerade gesagt habe, diese Abspaltung von der Familie, aus der man stammt, dieses Abschneiden von den eigenen Wurzeln, das wiederholt sich ja auch bei den Nebenfiguren. Das wird angedeutet, dass die Mitglieder in der WG von Finn, dass es denen auch nicht anders ging. Und wie du aber auch schon sagtest, meine große Hoffnung oder mein Glaube, ich kann das nicht belegen, ist, dass es zu jeder Zeit eigentlich immer Leute gab, denen es möglich war, über die Konventionen ihrer Zeit hinweg zu gucken und einfach ihre Kinder so zu lieben oder umgekehrt, die Kinder ihrer Eltern oder ihre Familienmitglieder, wie man das eigentlich erwartet. Und da ist die Mutter von Ricardo auch im Buch ja eher eine Ausnahme, aber gerade diese Ausnahme, die wollten wir da auch unbedingt haben, auch um einerseits um ein Gegengewicht natürlich darzustellen, gegenüber den Familien von Finn und Jake und anderen, aber auch um eben darauf hinzuweisen, sowas kann es auch geben. Und dann hat der Ricardo natürlich auch nochmal seine eigene Reise, die er im Lauf des Buches nimmt, und die ist ja auch sehr schwer teilweise. Und da war es schon auch gut, dass er seine Mutter dann noch an seiner Seite gehabt hat.
Ich glaube, das war einfach wichtig und das ist auch etwas, was wir dem Buch in jeder Facette mitgeben wollten, die verschiedenen Facetten und Unterschiede des Lebens einfach da abzubilden. Es gibt Leute, die akzeptieren das, es gibt Leute, die akzeptieren das nicht. Und das war schon immer so und das wird auch immer so sein, glaube ich. Das wird auch, hätten wir uns jetzt zum Aufgabe gemacht, die Polizei da auch näher zu beleuchten, dann würde wahrscheinlich der beste Freund von Jake da auch ganz anders reagieren als jetzt irgendwie der Chef. Also da gibt es Unterschiede in den Generationen, in der Erziehung, in allem. Und da ist eben sowas wie die Mutter von Ricardo oder die Sibyl oder viele andere, also alle ein Mosaiksteinchen im großen Bild, um eben klarzumachen, es gibt alles, alle Facetten sind da. Und das eben in dem Buch im Kontext seiner Zeit.
Und was eigentlich, was ich auch sehr schön finde an diesem Aspekt ist, es wird ja immer, sagen, Bildung als großes Ding beschworen. Aber eigentlich zeigt ihr ja, dass bei der Frage, wer ist eigentlich nun tatsächlich auf unserer Seite und wer nicht, Bildung in Wahrheit letztlich eine untergeordnete Rolle spielt, oder? Weil die Mutter von Ricardo ist ja eigentlich, die hat sich ja das nicht erbildet, im Gegensatz zu wie zum Beispiel Sybil, die sich bemüht, Dinge zu lesen und sich zu befreien, intellektuell. Mhm. Aber das macht die Mutter von Ricardo ja nicht. Die ist einfach nur da. Und das ist doch es hat mich sehr berührt, dieser Zugang, weil ich den immer wieder auch sehen kann.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine emotionale Bildung, oder ich weiß gar nicht, wie ich es dann in Worte fassen soll. Aber sie sagt natürlich, das ist mein Sohn und ich liebe meinen Sohn und alles an ihm und wie er ist und Ende. Und das ist eine sehr reine Form von Liebe, wie ich finde. Und das ist, glaube ich, auch was sehr Berührendes. Ich glaube, Bildung ist natürlich an der Stelle immer wichtig, an der man sagt, okay, man soll nicht reinfallen auf Populisten oder auf Angstmacherei. Irgendwelche komischen, abstrusen Sachen werden zusammengezimmert, um Angst vor Schwulen zu machen, oder man ist plötzlich als terroristische Vereinigung im Land eingeordnet, was komplett abstrus ist. Also da ist Bildung, glaube ich, für diese Art der Unterscheidung auf der politischen Ebene sehr wichtig. Aber wie du sagst, auf der direkten, emotionalen, menschlichen Ebene, da glaube ich, ist einfach so was sehr stark gefühlszentriert ist. Dafür ist sie ein gutes Beispiel, ja, finde ich tatsächlich auch.
Ich glaube, man muss ja auch offen sein, um überhaupt auch gewisse Fakten irgendwie zuzulassen und zu sehen. Ich meine, auch da haben wir ja das Spiegelbild zu jetzt. Man würde ja auch annehmen, dass sämtliche gebildete Menschen nicht irgendwie in einem gewissen Druck verfallen, und trotzdem können auch sehr kluge Menschen sehr dumme Entscheidungen treffen. Oh, ja. Ich nenne es mal so.
Das hast du perfekt gesagt.
Ja, das finde ich wohl wahr. Okay. Ein anderer Punkt, der euer Buch, wie ich finde, sehr stark von der jetzt ja sehr offenen Mainstream-Verlagswelt abhebt, die sich um lesbisch, schwule, queere Themen kümmert, ist, dass es ist nicht pornografisch, aber es ist eigentlich mit einer großen erotischen, oft auch sexuellen Spannung aufgebaut. Ja? Finn lässt ja nun zumindest nichts anbrennen, ist nachgerade ein leichtes Mädchen. Cruisen ist ein wichtiger Bestandteil schwulen Lebens, ja, wird ganz selbstverständlich dargestellt. Würde ich mir unterstellen, da eiern die meisten, auch im Moment aufgeschlossenen Verlage, sehr stark drumherum um dieses Thema. Wie seht ihr die Rolle eines ausgelebten Sexlebens für schwules Selbstbewusstsein und auch die Darstellung dieses ausgelebten Sexlebens?
Wie wichtig die ist?
Ja.
Oh Gott, was für eine Frage. Spannend. Ich finde die schon wichtig, weil ich glaube, dass sie einfach uns auch hilft, mit uns selber eins zu sein. Also ich glaube gerade, sind wir jetzt weiter weg vom Roman, sondern da spreche ich jetzt vielleicht aus meiner eigenen Biografie, aber aus einer Zeit, ich bin in den 80ern groß geworden, oder in den 80ern und 90ern, wo ja so vieles noch sehr schambehaftet irgendwie sich angefühlt hat. Und ich weiß nicht, ob das für junge Leserinnen und Leser oder für junge queere Menschen einfach ähnlich noch ist, weil die Gesellschaft teilweise ist, wie sie ist. Ist das schon essentiell, dass man sich selbst irgendwie findet. Und es ist ja doch ich sag immer total gerne, Schwulsein oder Homosexualität, auch wenn Homosexualität als Wort Sexualität im Wort einfach drin hat, ist viel, viel mehr als reine Sexualität. Und gleichzeitig ist aber ja trotzdem die Sexualität schon ein sehr interessant, sehr wichtiges, ein sehr wichtiger Teil der eigenen Persönlichkeit, nicht nur bei queeren Menschen.
Das wollte ich gerade sagen, da wollte ich nämlich auch mal kurz reinhaken. Ich glaube, Sexualität ist für jeden Menschen was unglaublich wichtig ist, sowohl in der Entwicklung als im ganzen Leben. Und da ist natürlich, muss man bedenken, dass wir schwule Menschen, wir queere Menschen eben lange Zeit in der Geschichte das nicht offen und selbstbestimmt auch ausleben konnten. Also weil du gerade das Cruising angesprochen hast, da gab es ja früher diese im Park treffen und Cops tauchen auf und verhaften die Leute. Also gewisse Dinge waren gar nicht möglich. Also man konnte ja nicht einfach sagen, lass uns zusammen in den Café gehen, zusammen daten und dann nach Hause gehen oder sowas. Das war ja zeitweise illegal, man ist im Gefängnis gelandet. Also die Geschichte der queeren Sexualität ist eigentlich nochmal ein ganzer Roman für sich, weil der natürlich... Ja, genau. Eigentlich kann man daraus eine Reihe machen.
Aber das Tolle ist ja eigentlich, und das fand, deswegen war ich da auch sehr vereinnahmt an der Stelle, dass eben dieses Cruising als selbstverständliche Form schwuler Sexualität, die uns ja auch durchaus sozusagen in dieser Selbstverständlichkeit und dieser erwartbaren Selbstverständlichkeit von heterosexueller Sexualität unterscheidet, dass das vorkommt und dass es auch ein, ja, wie das täglich Brot eigentlich fast schon darüber kommt, ne?
Naja, uns war schon klar, als wir den Roman geschrieben haben, dass wir, mal abgesehen davon, dass man sich vielleicht drüber streiten kann, ob es tatsächlich so Happy End wundervoll für alle nach diesem Ereignis war, wie es bei uns im Roman ist, das ordnen wir ja auch nochmal im Nachwort ein, wollten wir schon einen Roman schreiben, der praktisch auch ein Sittengemälde dieser Zeit abbildet oder auch das queere Leben dieser Zeit abbildet. Und dieses queere Leben, das sieht halt so aus und das ist halt auch teilweise anders als ein heterosexuelles Leben. Und wenn ich einen Roman schreibe, in dem es um die Geburtsstunde des Christopher Street Days geht, dann will ich das auch zeigen. Dann will ich nicht irgendwie faule Kompromisse schließen und will irgendwie ein total geschöntes Bild machen, das überhaupt nicht den Fakten entspricht, nur um vielleicht noch den einen oder die andere Hetero-Leserin mit abzugraben, sondern ich möchte auch über das sprechen oder über das schreiben, wie es war. Genau. Ja. Und ich meine, wir haben vielleicht eher die Abwägung gemacht, wie explizit werden wir, wie oft, ja. Mhm.
Das stimmt. Ja, das waren tatsächlich sehr intensive Gedanken. Das war, wie stark geht man da in die Szenen, in die Details? Und natürlich auch dieser Balanceakt. Wir wollten ja keinen Porno schreiben. Das heißt, das sollte zwar mitschwingen, das sollte auch mit dabei sein. Es gibt da ja auch eine Sexszene. Okay. Aber jetzt eben nicht irgendwie plötzlich wird der Sex zum Hauptthema. Das war uns schon so wichtig.
Es gab auch eine Szene, die ist nicht im Roman, da hätte Finn theoretisch eine Sauna auch, aber er hätte eine Sauna besucht und eigentlich das wäre schön gewesen, da haben wir uns, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir während dem Schreiben uns immer mal wieder abgestimmt haben, passt das jetzt, holen wir da noch alle mit, verschrecken wir da jemanden oder so. Das war dann zum Schluss gar nicht der Grund, das hat aus anderen organischen Gründen nicht mehr reingepasst und sich nicht mehr reingefunden. Wir waren aber auch ganz froh, dass die Lektorin, die sehr eng mit uns zusammengearbeitet hat am Buch, da auch sehr offen war und uns teilweise auch eher noch ermutigt hat, da einen Schritt weiter zu gehen.
Ja, aber was ihr da auch bringt, also die Sexualität, über die wir gerade gesprochen haben, führt aber auch zu einer Szene, die für die Handlung gar nicht mal so wichtig ist, aber die für meine Wahrnehmung des schwulen Selbstbewusstseins sehr wichtig ist. Finn hat ja am Anfang im Grunde so ein Sexbuddy, gut aussehenden Schweden, der von allen Amerikanern für Norweger gehalten wird, Tjorge, und eine Rakete beim Sex, aber irgendwie dann für mehr nicht zu haben. Und Finn ist ja neben aller Leichtlebigkeit dann doch ein romantischer Typ. Und als dann Tjorge öffentlich im Grunde, ob er da mit der Frau dann tatsächlich was hat, es steht dahin, aber öffentlich sozusagen seine Verlobung bekannt gibt, ist für Finn wirklich Schluss. Und es ist ja auch wirklich so eine Art schwule Urverletzung, so zu kneifen, dieses Doppelleben zu führen. Das ist doch auch im Grunde eine ganz wichtige, eine mögliche, es rührt so wirklich an den Kern schwuler Grundformen, oder? Wie fandet ihr das?
Man darf da, glaube ich, nie vergessen in dieser Zeit, dass es ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied war, wie man sich da entschieden hat fürs Leben, für das gesamte Leben. Also ist man den klassischen Weg mitgegangen mit Frau und vielleicht sogar noch Kindern und dem gesicherten Job, dann hatte man sein gut situiertes Leben, dann war man akzeptiert, dann hatte man es leicht. Und die Männer, die sich dagegen entschieden haben und die das auch offen zur Schau gestellt haben oder eben ganz offen out and proud gelebt haben, die wurden angefeindet, die wurden teilweise gesellschaftlich sehr stark geschnitten, die haben da echt kämpfen müssen. Das war ein Kampf. Und ich kann mir das da auch innerlich, das ist ja, also man wird quasi, man empfindet Liebe oder man empfindet große Zuneigung, wird aber dann zurückgestellt von einer anderen Person, die das Leben lieber leicht leben möchte und nicht den schweren Weg gehen möchte. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig, weil man, wenn man wirklich intensiv drüber nachdenkt, glaube ich, man kann es zwar verstehen, man muss sich wirklich und ehrlich fragen, wie man selber es machen würde, und gleichzeitig kann man den Schmerz aber auch nachempfinden. Das ist so eins dieser perfektes Dilemma, weil man, glaube ich, nicht 100% sagen könnte, so oder so, wenn man selber in dieser Zeit leben würde und alle Schritte durchdenkt.
Aber ist das nicht tatsächlich auch mehr als nur zeitgebunden? Ist das nicht vielleicht von der Drastik des gesellschaftlichen Settings, das du beschrieben hast, jetzt mal abgesehen, aber ist das nicht wirklich auch so eine Art schwule Urangst, irgendwie für die Normalität sitzen gelassen zu werden?
Ich glaube, da würde ich mit dir gehen und würde sagen, ja. Und ich glaube, auch heutzutage ist das nicht weg, das ist noch da. Also ich kenne Männer, die viele Jahre in Leben auch geführt haben, zum Beispiel verheiratet oder mit Freundinnen, und die dann eben ein sehr spätes Coming Out oder eine sehr späte Selbstfindung gehabt haben. Das ist, glaube ich, ja, das ist immer noch da.
Ist noch da. Ich bin aber auch gespannt, wie sich das noch alles entwickelt. Ich finde schon, dass sich auch da in den letzten Jahren ja wirklich irre, irre viel auch tut und getan hat. Und ja, gut. Ich meine, manchmal frage ich mich allerdings auch, ob ich das so richtig beurteilen kann, alles, weil ich halt in Berlin lebe und da ist es eh wieder teilweise ganz anders. Aber wenn ich jetzt überlege, aus dem Feldwald Wiesendorf, in dem ich groß geworden bin, wenn ich da bin, mit welcher Selbstverständlichkeit da jetzt auch sich Leute schon outen können oder outen, und wie das noch vor, keine Ahnung, 20 Jahren war, dann freut mich das schon, dass sich da auch was bewegt.
Und aber es ist halt immer. Ich glaube, das ist natürlich auch was, diese Veränderung, die jetzt dann auch viele Männer dazu bringt, teilweise dann eben auch, also nicht mehr Teenager, sondern in unserem Alter älter, die dann eben auch sagen, okay, ich gehe doch den Schritt und sage jetzt noch, dass ich mich da oute. Und also ich kenne jetzt allein drei Leute, die dann eben gesagt haben, okay, nee, Scheidung und ich lebe jetzt frei. Und das ist natürlich dann noch schwerer, weil man genau das ja dann erlebt. Man hat plötzlich den ganzen Freundeskreis dahin anguckt und denkt, wie, was machst du denn da? Du warst verheiratet, du hast Kids oder eben auch keine Kids und nur verheiratet, aber das bedeutet dann, dass das ganze Leben sich nochmal ändert.
Ja, und die Perfidie, die dann die Gesellschaft dann nochmal spielt, ist ja nicht irgendwie, dass sie fragt, oh Gott, wie haben wir dich Jahre, womöglich Jahrzehnte lang genötigt, sondern dann kommt ja der nächste Vorhalt, wie konntest du uns jahrelang belügen? Ja, genau, das ist dann die nächste Perfidie.
Ja,
ne?
Ja,
das ist leider. Aber zurück zu eurem Buch. Was wir da gerade besprochen haben, nämlich dieses Überzeitliche, fand ich auch gespiegelt in eurer Sprache. Ihr habt keine historisierende Sprache gewählt, sondern ihr habt ziemlich für mein Empfinden in der Gegenwartssprache gehalten, als ob es hier und jetzt irgendwie geschehe. Und dadurch kriegt das Buch ja auch was Unmittelbares. Ist das auch ein Teil der Botschaft? Pride ist eigentlich so ein immerwerdender, ein zeitloser Zustand?
So kann man es, finde ich, auch total schön sehen. Das finde ich super gut. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich Bücher schreibe, die in so einem anderen Milieu oder in so einem anderen zeitlichen Kontext spielen, dass ich schon versuche, die immer in einer sehr modernen Sprache, also sehr modern klingt jetzt, als wäre ich da, würde ich jetzt Jugendsprache verwenden. Das so ist, hat es offensichtlich nicht gewirkt, dass wir das so getan haben, sondern wir haben es relativ, ich sag mal, ja, wie du sagtest, einfach modern geschrieben. Und du hast das so schön beschrieben über dieses Mittelbare, was du gesagt hast. Das war eigentlich, oder das ist eigentlich immer mein Ziel, dass ich die Leute, die jetzt gerne lesen, einfach auch so erreiche und dort abhole, wo sie sich wiederfinden. Und Andi, wie ist da die Motivation bei dir?
Ich glaube, es ist zum einen mal generell so, wenn man sich da nicht bewusst wirklich, also Ich erinnere mich, ich habe einmal in einem Roman von einer Reihe von mir, der dann in der Vergangenheit gespielt hat, im Rückblick, da ging es um Mozart und dann habe ich da ganz, ganz nah Formulierungen und Sprache benutzt und da dann ging es, oh, und oh, wie krass und nee, und da stolpert man ständig drüber. Ich glaube,
von den Leserinnen und Lesern her, meinst du?
Genau. Ich glaube, man entwickelt da so eine Brückensprache, so eine Mischung, aber in unserem Fall war es zusätzlich auch nochmal, und das hast du eben ganz gut gesagt, wir sind, glaube ich, sogar im Nachwort auch extra nochmal drauf eingegangen. Erinnere ich mich da richtig, Christian?
Im Vorwort meinst
du? Im Vorwort, genau.
Mit den Begriffen, die wir verwendet haben. Ja, es gibt ein Vorwort und ein Nachwort, aber Sie sehen, das Vorwort ist sehr cool. Kurz, Leute, ihr müsst keine Angst haben, ihr könnt es auch überblättern.
Genau, dass wir da nochmal darauf hingewiesen haben, auf die Sprache, ja.
Also wir haben uns halt so ein bisschen die Fragen gestellt, was wir tatsächlich gemacht haben, waren das so, ich sag mal, queere Terminologie wie, Dinge, die wir sehr wichtig und gut finden, dass sich da die Sprache weiterentwickelt, wenn wir von Genderfluidität oder sowas reden. Das gab es ja mit Sicherheit damals genauso, aber die Worte gab es noch nicht. Die haben wir tatsächlich, und das haben wir im Vorwort eingeordnet, eher weniger verwendet, sondern da haben wir eher, glaube ich, die Terminologie verwendet, die wir in den Fachbüchern gefunden haben und ansonsten hoffentlich sehr zugänglich geschrieben.
Kommen wir zum Ende des Buches. Pride Began on Christopher Street ist ja am Ende, wie sich herausstellt, ist nicht nur der Titel eures Buches, sondern der Titel eines Theaterstücks, das Finn schreibt. Und dass die Geschehnisse dann von 1969, die Unruhen rund um Stonewall Inn und dergleichen thematisiert. Selbstbeschäftigung mit der eigenen Geschichte ist sozusagen, das ist im Buch drin und das ist ja das, was ihr macht. Ist das eigentlich auch ein Herzstück unseres schwulen Lebens, die Beschäftigung mit uns, die Beschäftigung mit unserer schwulen Geschichte?
Ich glaube, es ist halt einfach Teil unserer Identität und ein wichtiger Aspekt unserer Persönlichkeit, der dadurch auch nochmal betont wird, dass es von außen auch immer wieder Kämpfe gibt, dass es die an uns herangetragen werden, gesetzliche Änderungen. Wir gucken in die Welt und sehen, was da so passiert. Und dadurch beschäftigt man sich natürlich automatisch auch mit sich selbst. Ich habe dann schon die Gedanken, was passiert, wenn wir plötzlich einen brutalen Rechtsruck erleben in unserer Politik, der die Gesetze wieder verschlechtert, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken. Dann denke ich mir, okay, was würde das bedeuten? Also solche Gedanken hat man ja, glaube ich, hat vielleicht jeder von uns, oder weil man unmittelbar davon betroffen ist. Und deswegen, glaube ich, ist die Beschäftigung mit sich selbst, mit der schwulen Identität, mit der schwulen Geschichte, wo man ja eben sehen kann, was war, was passiert ist, glaube ich, schon ein Teil der eigenen Lebenswirklichkeit, ja.
Ja, würde ich dir absolut recht geben. Und was ich mit dem CSD persönlich verbinde, ist, das war tatsächlich schon so, als ich als allererste Mal auf einem Christopher Street Day war, ich habe auf einmal diese vielen, vielen queeren Menschen gesehen und vielleicht geht euch das ähnlich. Also ich habe mich da auf eine gewisse Art und Weise verbunden gefühlt. Und weil du das vorhin auch erwähnt hast, ne, als wir über Familien gesprochen haben und über Einsamkeit, auch weniger allein, weil im Grunde genommen waren das fremde Menschen, die habe ich alle nicht gekannt, aber die haben eine gewisse Ähnlichkeit zu mir, einfach nur aufgrund ihrer, also sie sind natürlich auch alle ganz unterschiedlich oder so, aber wir haben eine Gemeinsamkeit, eine wichtige Gemeinsamkeit und die hat uns geformt. Und davon ausgehend finde ich auch tatsächlich, dass was queere Generationen vor uns erlebt, erstritten. Ich möchte gar nicht immer erstritten sagen, das ist mit Sicherheit wichtig, aber auch einfach was erlebt haben. Das ist für mich total wichtig, weil zum einen ist das ja ein Teil der Geschichte, den zumindest ich nie in meiner Schulzeit von irgendjemandem irgendwie erzählt bekommen habe. Da hat man nie drüber geredet. Das stimmt. Und zum anderen, ja, finde ich schon, dass es so eine Art, ich würde das schon so bezeichnen, dass es so eine Art queere Familie gibt. Ob man sich der jetzt sehr eng zugehörig gefühlt oder ob man sich von der abspaltet. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, sie können mit CSD und so weiter nichts anfangen und fair enough, also genug queere Leute. Das ist auch okay, aber schlussendlich gibt es da eine gewisse Verbindung und Ich weiß, ich habe zum Beispiel auch mal meine Eltern gefragt. Meine Großeltern hatten alle unheimlich viele Geschwister. Was aus denen geworden ist, weiß man so gar nicht. Und ich habe das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir uns mal unterhalten und ich habe dann so gefragt, sagt mal, wie ist denn das eigentlich so aus eurer Generation oder aus der Generation drüber, in unserer Familie muss es doch auch mehr schwule oder lesbische oder queere Menschen gegeben haben, wisst ihr da was? Und meine Eltern waren eigentlich ganz traurig, weil die gesagt haben, du, ganz ehrlich, bestimmt gab es die, aber nee, ich weiß nichts und meine Großeltern kann ich nicht mehr fragen, ob die noch was wissen, aber schlussendlich ist da nichts bekannt und ja, da gehört ja gar nicht viel Empathie dazu, sich dann zu fragen, wie war das Leben von denen vielleicht irgendwann und wie schwer muss das vielleicht gewesen sein und insofern finde ich es immer sehr bereichernd, mich über das Leben der Generationen und der Menschen vor uns nochmal zu beschäftigen, auch gerade in diesem queeren Kontext, weil das ist so ein abgedroschenes Bild, aber trotzdem stimmt's halt, weil wir halt doch auf deren Schultern ja irgendwie stehen, weil wenn es damals zu den Stonewall Riots nicht gekommen wäre in Amerika, wer weiß, wie sich das alles entwickelt hätte oder wann. Also und gibt es ja noch diverse andere große Momente in der queeren Geschichte, sage ich jetzt mal, die einfach ganz krass ausschlaggebend waren. Und deswegen empfinde ich das auch so, dass das einfach ein ganz großer Teil meiner Identität ist. Und ich fühle mich, obwohl ich diese Menschen nicht gekannt habe, ihnen irgendwie sehr nah und würde mir das auch manchmal wünschen, dass wir eigentlich nochmal so eine Brücke durch die Zeit schlagen könnten und auch Danke sagen könnten oder uns mit diesen Leuten unterhalten könnten oder sie einfach auch vielleicht in den Arm nehmen könnten oder von ihnen in den Arm genommen werden. Das klingt jetzt sehr esoterisch und sehr, sehr melodramatisch vielleicht, aber so ist es ein bisschen. Und ich glaube, deswegen war ich auch so dankbar, dass der Andi damals auch noch mich gefragt hat und dass wir diese tolle Möglichkeit hatten, auch dieses Buch zu schreiben, weil wir uns dann natürlich nochmal ganz anders mit dieser Zeit und mit diesen Menschen beschäftigen konnten.
Was dann teilweise auch sehr schmerzhaft war, das muss man auch dazu sagen, wenn man das so liest. Wir haben in dem Buch jetzt eine Zeit abgedeckt, kurz vor dem CSD, wo das Ganze tatsächlich auch schon so einen Punkt erreicht hatte, der nicht mehr so schlimm war wie noch ein paar Monate oder ein paar Jahre davor. Also wenn man da nur ein Stück weiter noch zurückgeht, also es wird immer schlimmer, je weiter man zurückgeht, kann man nur sagen. Deswegen war ich auch froh, dass wir in der Zeit jetzt an einem Punkt dann das Buch geschrieben haben, der uns ermöglicht hat, diese Message, dieses Bright Began, dass da eben der Punkt erreicht ist, wo alles etwas heller und freundlicher und sichtbarer wird.
Ja, das ist doch auch zugleich ein schönes Schlusswort. Und so endet ja euer Nachwort, Happy Pride. Und es ist ja genau passend zum Paradenmonat erschienen. Happy Pride, Andreas. Happy Pride, Christian. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Das war ein Gespräch, das Veit Georg Schmidt mit Christian Handel und Andreas Suchanek aus Anlass ihres soeben erschienenen historischen Romans Pride Began on Christopher Street geführt hat. Diese Sendung und alle anderen Sendungen unserer Reihe Berggasse 8 können Sie auch nachhören. Entweder auf der Seite der Sendereihe in Radio Orange 94.0 oder im Archiv der Freien Radio Österreichs unter cba.media. Außerdem gibt es noch den Podcast berggasse8.at, wo wir keine zeitlichen Beschränkungen zur Sendezeit haben und dort, wo notwendig, längere Übertragungen bereitstellen können. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiederhören, sagt Peter Sub.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.